Hi, this is Tomer, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 258. Heute mit den Themen das heiß erwartete BNR-Announcement, wo viele Sachen gebannt worden sind. Es gibt viele, viele Änderungen. Darüber hinaus haben wir noch einen Spotlight-Showdown zu besprechen. Eine vielleicht Rückkehr zu Grand Prix von früher. Und zu guter Letzt besprechen wir noch das State of Design 2024. Mark Rosewater hat ein bisschen Revue passieren lassen über die letzten Sets und dementsprechend wollen wir da auch mal drüber schauen. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything, wenn wir da noch Zeit haben. Aber bevor wir einsteigen, hi Mark, wie geht's dir?
Gut, wirklich, wirklich gut. Ich bin sehr, sehr froh über dieses BNR-Announcement. Das Wochenende war crazy, ich war ja auf der Gamescom. Es war sehr, sehr viel unterwegs gewesen, sehr coole Leute getroffen, mit so vielen anderen Kartenspielen außer Magic interagiert. Und das war sehr, sehr, sehr cool und ich freue mich sehr auf die Folge heute.
Ja, ich mich auch. Wir haben tatsächlich noch kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, kam der Artikel online. Das heißt, alles ist noch sehr, sehr frisch. Aber dementsprechend, bevor wir einsteigen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy-Trink bzw. Eistee ohne Bullshit, und ihr könnt diese Getränke ausprobieren, uns unterstützen und dabei noch Geld sparen, indem ihr bei weareholy.com/radioravnica vorbeischaut und eben die Codes Ravnica 10 für 10% und Ravnica 5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf eingibt und probiert die verschiedenen Sorten, die es da gibt. Wie gesagt, Hydration, Eistee, ich trinke gerade Grapefruit Energy-Trink.
So gut.
Giraffe ist sehr, sehr lecker. Auch eine extra lange Dose mit einem langen Löffel, was ziemlich witzig ist. Und
ansonsten die neuen Hydrations, die rausgekommen sind alle drei ziemlich, ziemlich gut.
Tatsächlich. Auf jeden Fall. Und es gibt auch verschiedene Probierpakete, deswegen stürzt euch da drauf. Wir können es nur empfehlen. Und vielen Dank an Holy fürs Sponsoring und die Unterstützung. Aber dann, ohne weitere Umrede, stürzen wir uns mal ins größte Thema dieser Woche. Und zwar das Banned and Restricted Announcement vom 26. August 2024. Marc, willst du uns einmal durchleiten, was so die Bannings waren?
Bannings haben wir in folgenden Formaten. Pioneer, Modern, Legacy und wir haben Restrictions in Vintage. Wir ignorieren Explorer und dementsprechend haben wir schon gesagt, im Standard gibt es keine Changes. In Pioneer, wie predicted, haben wir Sorin, den Imperious Bloodlord und Amalia. Zwei Bannings hier. Wir haben in Modern haben wir Nadu. Das war auch von uns predicted. Was wir nicht gesehen haben, war der Grief in Modern. Das können wir gleich auf jeden Fall noch drüber reden. Legacy ist Grief raus. All hail the Grief Ban. Im Vintage haben wir Ursas Saga und Vexing Bubble restricted. Vexing Bubble jetzt in der MH3-Karte auch. Es ist viel neuer Kram dabei tatsächlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hab vor allen Dingen nicht damit gerechnet, wie stringent sie dann doch mit den Bannings sind. Also wir haben es ja auch letzte Woche noch sehr gewünscht, dass eben diese Bannings kommen. Ich gerade mit dem Blick auf Pioneer muss halt sagen, dass ich sehr überrascht bin, dass sie Amalia und Sorin gebannt haben. So ein Teil von mir hätte sich gedacht, so eventuell bannen sie nur ein Support-Piece von einem Deck, also entweder so Vayne Ripper oder der Wildgrowth Walker, aber hier tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen mit Amalia-Bann und halt auch Sorin eben auch noch mit oben drauf. Das heißt, Rakdos werden sich jetzt wahrscheinlich nochmal umorientieren müssen und die Vayne Rippers werden wahrscheinlich wieder aus den Decks verschwinden. Aber ich kann nicht sagen, dass ich nicht finde, dass das die richtige Entscheidung war. Also es ist ja auch deckungsgleich mit, was in Explorer abgeht. Deswegen ist es jetzt nicht nur ein gesondertes Format zu sehen. Aber ich meine, sie haben es halt auch damit begründet, dass halt seit der Pro-Tour im Februar Rakdos Vampire immer größer geworden ist. Das ist halt eben die Kombination aus einem Midrange-Plan plus halt Sorin Turn 3 mit Vayne Ripper einfach sehr stark ist. Ich spiele das Deck ja auch gerade in der Radio Ravnica Discord Liga.
Darfst du es sogar noch ein bisschen spielen, oder?
Ich darf es noch eine Runde spielen und dann muss ich es auseinanderbauen. Und es ist halt lächerlich, ne? Also wenn du den Turn 3 Vayne Ripper draußen hast, dann, also es fühlt sich geil an, das ist ein richtiger Power Trip, aber es ist halt auch gleichzeitig, überrascht es mich nicht, dass es zu stark ist. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, sie haben über 30% in der RCQ Season an Meta Game Percentage gehabt und es ist ein Midrange-Deck, es ist auch ein Midrange-Deck, was man besiegen kann, aber es ist halt zu stark und Sorin ist da auf jeden Fall das richtige Ventil, weil das ist halt eben diese Combo-Engine. Ich meine, wenn man Vayne Ripper nicht hat, dann kann man auch noch diesen 4-Mana-Vampir, den Kalitas mit reinnehmen. Und das ist genauso broken. Aber wie ist denn so deine Einschätzung jetzt zum Sorin-Bann? Hast du da irgendwelche Gefühle von, glaubst du, das ist jetzt so, sag ich mal, nimmt es einfach nur ein starkes Deck aus Pioneer raus oder glaubst du, dass es schon auch Hand und Fuß hat?
Also ich habe ja auch eine Menge Pioneer-Play in letzter Zeit gesehen. Ich war ja bei der Lotus Vale Series und da war ja Main Event Pioneer mit 100, lasst mich lügen, ich glaube, es waren 128 Spieler und Spielerinnen, glaube ich. Also schon ein ziemlich großes Pioneer-Format, gerade für Deutschland.
Ja.
Und gefühlt war an jedem zweiten Tisch einfach Rakdos Vampire. Und das war halt was, wo ich gesagt habe, so, okay, das ist einfach crazy, crazy viel. Und dass dann auf einmal so ein Metagame-Share von 30% erzeugt wird, ist halt logisch.
Ja.
Und wenn ein Deck über 30% Meta-Anteil hat, gerade auch wenn es dann noch gewinnt, es kann ja auch sein, dass es jeder zweite Spieler das Deck ist aber Müll. Aber so ist es ja nicht, sondern jeder zweite Spieler das Deck, weil es gut ist. Und dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man sowas rausnimmt.
Ja. Ich meine, Midrange-Decks allgemein sind sehr beliebt. Also Jund Midrange war ja auch in Modern immer sehr beliebt und Hardcore-Liebhaber spielen es ja heute noch. Aber man hat es bei Rakdos Midrange gemerkt, viele Leute wollen es einfach spielen, haben Bock auf diese Art von ne, du bist auf alle Situationen irgendwie gewappnet. Aber das war einfach zu stark. Und ja, Amalia. Ich weiß nicht, muss man dazu noch was sagen?
Kombos gehören nicht ins Pioneer.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Also, ich glaube, das Problem bei Amalia und auch der Grund, warum es halt noch beigetragen hat, jetzt vollständig gebannt zu werden, ist halt wirklich, dass es halt auch einfach so viele andere Decks aus dem Format rauszieht. Also, das war ein Softbann für Agro-Decks, die jetzt nicht, sag ich mal, all in Glass Cannony sind. Also, im speziellen Humans haben, glaube ich, sehr drunter gelitten. Also, selbst wenn du nicht in die Combo gehst, das ganze Life-Gain, was du dazu bekommst, das ist halt zu stark. Und dann hast du halt noch diese Endlos-Combo, du hast so viel Recursion, du hast so viel Wege, deine Combo-Pieces zu finden. Und wenn du sie gemillt hast oder wenn sie im Friedhof sind, wieder rauszuholen, im Endeffekt war das halt ein Punkt. Und der andere Punkt ist, es hat halt auch Games gedrawt. Das heißt, wenn man eben Amalia triggert, also diese Endlos-Kombo zwischen Wildgrowth Walker, dass das, du pumpst Leben, das heißt, Amalia lässt einen wieder exploren. Das triggert wiederum Wildgrowth Walker und dann geht's in so einen Endlos-Loop wieder. Wird ja nur unterbrochen, wenn Amalia dann die 20 Angriffspunkte erreicht hat. Und dann wird das Board gewiped. Aber wenn man danach die Kombo nochmal aktiviert, dann geht dieser Loop einfach endlos weiter. Es gibt keine Möglichkeit, den zu unterbrechen. Und das ist halt auch ein Punkt, was sie halt hier aufgeführt haben. Es ist ein sehr beliebtes Deck, gerade ein, was viele Matches gewinnt. Und es hat nicht zu geringe Chancen, dass ein Spiel eben in einem Draw ausgeht, so wie halt die Regeln funktionieren, dass halt die Trigger nicht zu Ende resolven, sondern sich immer wieder gegenseitig aktivieren. Dass man da wirklich sagen muss, okay, da muss man raus.
Ich finde es spannend, dass sie in diesem Bann and Restricted Announcement sehr ehrlich umgegangen sind. Wir haben es in den letzten Jahren und Monaten immer wieder erlebt, dass sich so ein bisschen drumherum geredet wurde, so ja und ja, wir haben das gesehen, aber wir dachten, wir gucken da noch bei oder so, wo du halt genau wusstest, nee, das habt ihr nicht. Und gerade bei Amalia geben sie auch zu, dass sie einfach in der Playtest-Phase von Lost Caverns Ixalan das nicht gesehen haben.
Ja, total. Und sie sagen ja auch mit den Zeitpunkten, das war ja auch häufig kritisiert nach Modern Horizons 3, dass einfach zu lange kein geplantes BNR da war. Sie haben ja auch sehr viel Kritik dafür bekommen in den Weekly MTG Livestreams, wo alle Leute gesagt haben, so warum kein Emergency Bann. Es hat halt jeglichen Hype für Modern gekillt nach Modern Horizons 3.
Absolut.
Und da kommen wir auch schon direkt zum großen Punkt in Modern gebannt. Du hast eben schon gesagt, Nadu, Winged Wisdom und Grief. Das eine weniger überraschend als das andere, aber ja, müssen wir noch was zu Nadu, Winged Wisdom sagen? Also ich meine, sie haben extra noch mal einen Artikel geschrieben, wie das Design zustande gekommen ist.
Und dass es ein Fehler war.
Und dass es ein Fehler war. Und ja, ich glaube, jeder, der das Deck in Aktion gesehen hat, weiß, dass das zu stark war, oder?
Ja, ich hab's auch. Also ich habe ja an den das Pioneer Event bei Lotus Vale war ich ja als Zuschauer auch mit dabei, weil ich Legacy nebenbei gespielt habe. Und bei dem Modern Event habe ich gejudged. Und es waren so viele Nado-Spieler, so viele Leute, die da irgendwie am Rumnadun waren. Und das war halt wirklich schon sehr unangenehm. Weil du hast auch so ein bisschen so das Leben der Gegner aus ihren Augen rauslaufen sehen. Das war ein bisschen traurig.
Total. Und ich meinte, übers Wochenende gab's doch ein, ich weiß nicht mehr ganz genau, das habe ich leider nicht recherchiert, aber ich habe was gelesen, dass Brian irgendwas hatte, glaube ich, einen 48-Minuten-Zug mit Nadu, wo er quasi den Natsuko hat, wo er quasi bei der Plant-Tokens macht, mit dem er dann quasi Shuko ausrüsten konnte. Das hat halt immer wieder getriggert. Und die Combo mit Nadu sorgt halt nicht automatisch dazu, dass du gewinnst, sondern du musst halt immer noch deine Wins quasi zusammensuchen. Und wenn dein Gegner nicht concedet, musst du halt eben das so oft machen, bis du sehr sicher eben gewinnst. Und das hat eben dazu geführt, das ging im Reddit dann einmal durch, dass ein 48-Minuten-Zug mit Nadu eben gemacht wurde, was natürlich auch zeitmäßig einfach ein Horror ist. So. Aber ja, wie gesagt, wir haben alles verlinkt, alle Erklärungsartikel verlinkt und sie sagen auch hier in dem Nadu-Design, dass sie halt die letzte Iteration von Nadu gar nicht geplaytestet haben, dass sie auch die Interaktion mit Zero Mana Abilities nicht aufgenommen haben für Modern, was halt sehr schwierig ist, dass das passiert ist, aber sie sagen auf jeden Fall, okay, es ist nicht gut gewesen. Sie sagen aber auch, dass sie gerade in Modern Horizons 3 immer höhere Risikos eingehen. Sie nennen hier auch sowas wie Ugin's Labyrinth oder Chthonic Nightmare, was halt immer dafür sorgen kann, dass Sachen kaputt gehen. Und das ist halt eben so das Ding. Sie wollen die Ban and Restricted Announcement immer auch näher an die RCQs und an die Regional Championships und Pro-Touren anpassen. Mhm. Und halt nicht dafür sorgen, dass jetzt quasi nach Modern Horizons 3 alle wissen, Nadu wird gebannt und wir warten jetzt einfach nur noch darauf, dass das so kommt, weil einen weiteren Zeitpunkt finden wollten sie irgendwie nicht. Und ja, dementsprechend auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich bin auch froh, dass es jetzt keine halbgare Bannings von Shuko oder sonst was gibt. Was sagst du jetzt zu dem Grief-Bann in Modern?
Ich finde ihn spannend. Grief habe ich auch eine Menge gesehen. Also sie führen hier Decks an wie Living End, Rakdos Midrange, Mono Black Necromancy und Esper Goyos Vengeance. Und dieses Goyos Vengeance Deck habe ich jetzt auf dem Turnier im Lotus Vale das erste Mal wirklich aktiv gesehen, bin ich ehrlich, beziehungsweise aktiv verfolgt. Und das sah insane stark aus. Gerade weil du halt wirklich hingehen kannst, du kannst dann halt den Grief droppeln und kannst dann in die Combo gehen, nachdem du eben für null Mana die Hand vom Gegner anguckt hast.
Ja.
Das ist zu stark. Und ich kann sehen, dass man halt da sagt, wir wollen das Format spannend machen, wir wollen das Format funny machen. Und da nehmen wir jetzt halt Karten, die auch in anderen Formaten problematisch sind, langsam raus. Und ich glaube, sie merken aktuell, dass sie diese Evoke-Fähigkeit einfach kaputt gemacht haben. Sie hätten die Elementarwesen anders machen sollen und nicht so, wie sie gemacht haben. Ich war immer noch dafür, man hätte einfach hingehen können und hätte die Evoke-Fähigkeit so umrüsten können, dass man sagt, Evoke exiled statt zu removen, dann könnte man es zwar noch flickern, aber es ist wesentlich schlechter zu flickern als zu reanimaten, bla bla bla. Mhm. Und in vielen der Decks wurde es aber auch einfach als, free discard bezeichnet.
Ja, man kann es ja einfach in jedem schwarzen Deck irgendwie so ein bisschen spielen, ne? Und ich find's halt auch spannend, sie haben ja so ein paar Sachen auch wieder aufgelistet, wie bei Pioneer auch. Sie haben auch einen Blick auf The One Ring geworfen, die unantastbare Karte gefühlt in Banning-Geschichten, sagen halt auch, dass es halt im Endeffekt gibt's kein klares Zeichen, dass The One Ring Modern terrorisieren würde. Aber wie siehst du das? Also glaubst du, dass das Format besser wäre ohne One Ring?
Ich glaube es tatsächlich, weil One Ring into One Ring ist halt einfach eine dumme Aktion.
Ja.
Und ich habe halt viele, viele Sachen jetzt gesehen über das Wochenende, was Modern anging, wo Titan ihn abused hat, wo Eldrazi ihn teilweise gespielt hat und, und. Und er war schon sehr, sehr dominant, auch auf den Boards überall vertreten. Auf der anderen Seite, was halt Modern aktuell fehlt, ist meiner Meinung nach eine Identität.
Mhm.
Und man hatte die Identität mit halt so Karten, die halt das Ganze ein bisschen stark dominieren oder dominiert haben. Die gehen jetzt langsam alle.
Ja.
Und da könnte One Ring tatsächlich einfach dieses Dingen einsammeln. So, du willst Modern spielen, kauf dir mal 4 One Rings.
Ja, ja, auf jeden Fall. Sie nennen hier auch noch quasi, dass sie jetzt positiv in die Zukunft von Modern reinschauen mit neuen Decks. Energy ist natürlich schon so ein bisschen auf Vorreiter. Oh ja, das könnte vielleicht ein Problem werden für die Zukunft. Aber sie nennen auch, dass so Sachen wie Necrodominance und Psychic Frog, dass halt viele Sachen noch herumexperimentiert werden, dass sie da ja positiv sehen, dass jetzt nach dem Nadu-Banning so ein bisschen eine kreative Saison eröffnet werden kann. Necrodominance bin ich mal gespannt. Die Soulspike Mono-Black Necro-Decks, die es da gibt, die leiden natürlich auch unter dem Grief-Bann, muss man auch dazu sagen. Das ist nicht mehr ganz so free und easy, wie es halt mal mit Grief war. Aber ich find's schon krass, ja, was Necrodominance, Soulspike, der janky Burn-Karte angetan hat mit dem Preis. Aber kommen wir mal von Modern zu deinem Lieblingsformat. Legacy, sie haben es getan. Auch hier ist Grief weg.
Ja, jetzt fehlt noch Uro, danke. ja.
Was sagst du dazu?
Mega. Das ist das, was schon vorher hätte im letzten Banded Season schon passieren müssen.
Ja.
Wir hatten Personen auf Turnieren, die von 6 Runden 5-mal gegen Grief gespielt haben, beziehungsweise gerade gegen das Re-Scaminator, also das Reanimator-Deck, das eben diesen Scam mit Grief und Reanimate mit eben beigespielt hat, weil es war halt free. Und als Grief rauskam, haben das auch viele Reanimator-Spieler getan, aber eben nicht in so einer blau-schwarzen Tempo-Version, wo es dann am Ende noch Richtung Murktide oder ähnliches geht, sondern es ist viel, viel, viel schlimmer gewesen, dass, nicht schlimmer, es ist anders angenommen worden, sag ich mal so, dass sie in der rot-schwarzen Shell und so weiter gespielt haben. Erst als es blau-schwarz angefangen hat, rauszukommen, da wurde es dann richtig schlimm. Und Grief macht einfach einen Anfang Game Environment, wenn du halt 3 Handkarten von dir tauschst, damit der Gegner einen schlechten Mulligan auf 5 hat, gewinnt das meistens die Spiele. Also wenn ihr euch daran erinnert, wenn ihr auf 5 Mulligant und einen schlechten Mulligan auf 5 nehmen müsst, weil ihr nicht weiter runtergehen könnt, die Spiele habt ihr verloren, fast alle. Mhm. Und das macht Grief halt eben auch im Endeffekt. Und deswegen finde ich es da sehr, sehr schwierig, damit zu interagieren, damit umzugehen. Deswegen finde ich den Bann sehr, sehr gerechtfertigt und finde den auch gut. Und ich finde es auch gut, dass es nur Grief ist. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ja, das bin ich jetzt auch mal gespannt, wie Legacy sich jetzt weiterentwickeln wird. Ich meine, sie schreiben hier auch in einem Artikel, dass Legacy sehr viel Power aushalten kann und sehr viel vertragen kann. Aber man im Endeffekt nach einer Zeit gelernt hat, okay, Legacy konnte sich nicht selbst korrigieren, diese Kombination aus Reanimate und Grief eben zu bekämpfen. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt. Glaubst du, Dimir wird weiterhin eine starke Shell bleiben oder glaubst du, dass jetzt ein weiteres Deck kommt und das alles übernimmt?
Eldrazi wird jetzt kommen, ganz stark. Eldrazi ist ein saustarkes Deck aktuell. Mhm. Hat auch sehr, sehr viele Karten aus dem Modern Horizons bekommen. Und daraufhin wird eben ein Kontrollmeter folgen. Okay. Und dieses Kontrollmeter wird meiner Meinung nach dafür sorgen, dass die Eldrazi-Decks etwas runtergebrochen werden, dass auch Deck und Karten wie Psychic Frog, eine Karte, die aktuell jeder Hinz und Co. seitdem der Eternal Glory Podcast es erwähnt hat, darüber am Weinen ist. Auf einmal ist die Karte so schlimm. Psychic Frog ist eine schlagbare, faire Karte, die sehr stark ist, keine Frage, aber die schlagbar ist und machbar ist, damit umzugehen. Man kann sie pushen, man kann sie Red Element blasen, man kann 1000 Dinge tun. Mhm. Und ganz viele Leute fangen jetzt an rumzuweinen und sagen, nee, jetzt laufen wir in eine 80% Grixis Delva-Meter rein. Und ich sage euch, das wird nicht passieren. Wir werden in eine Kontrollmeter reinlaufen, weil mit dem Kontrolldeck, schön UWR-Kontrolldeck, wie man das früher kennt, mit Miracle Spells, kann man Eldrazi und Psychic Frog Decks, egal ob es Dimir Aggro ist oder ob es das Grixis Delva ist, einfach so in Schach halten, dass ich sage, Psychic Frog ist aktuell noch kein Problem.
Ja, das ist doch auf jeden Fall mal gut zu hören und vor allen Dingen spannend. Ich denke mal auch, das wird jetzt auch einige Decks nochmal anlocken, da man ein bisschen, dass man jetzt mit mehr als 5 Karten auf der Hand rechnen kann, wenn man anfängt on the draw. Vielleicht noch ganz kurz zu Vintage. Sie haben hier Urza's Saga und Vexing Bobble restricted, das heißt, sie sind nicht gebannt, sondern sie sind auch limitiert auf eine Kopie. Beide interagieren mit den Power 9, beziehungsweise den Moxen und den Black Lotus. Der eine, Vexing Bobble, verhindert das, wenn man eben ne, wenn man sagen, Sachen for free castet, das andere sucht es halt raus. Kannst du es nachvollziehen?
Absolut, hundertprozentig. Ich habe jetzt gerade auf Magic Online auch ein bisschen Vintage mittlerweile gespielt. Kann dazu ein bisschen was sagen. Und Vexing Bubble war einfach dämlich. Man hat seine ganzen Null-Mana Black Lotus und Moxe auf Feld geknallt, hat danach die Vexing Bubble gespielt und geht dann conceded, weil er konnte das nicht. Und ja, er kam dann auch nicht mehr dran. Dieser Tempo Turn 1 war dann einfach zu strong für die meisten. Ja. Dazu ist es ja auch so, dass eben Free Spells auch ganz, ganz, ganz viel gespielt wird wie Force of Wills. Und es gibt ja einen Grund, warum auch sowas wie Chalice of the Void, was ja im Endeffekt auch meistens nur auf Null gespielt wurde, warum das rausgenommen wurde. Und jetzt hat man eine zweite Kopie für Chalice auf Null mit der Vexing-Bubble. Und das ist sehr, sehr, sehr strong. Und ich finde es sehr gut, dass sie es runtergemacht haben. Wizard Saga, ja, ist okay.
Ist ja in gewisser Weise eigentlich nur ein Free-Tutor, weil die meisten Decks sind ja sowieso auf Artefakte irgendwie aus und der macht halt große Constructs und sucht dir dann Moxen raus. Also ist eigentlich, warum nicht, ne?
War okay tatsächlich. Aber die Vexing Bubble auf jeden Fall, sehr guter Pick.
Ja. Allem zusammen, was ist dein Fazit von den Bannings? Bist du zufrieden? Hat dir was gefehlt? Hättest du gerne weniger, mehr gesehen?
Ich glaube, für den aktuellen Status des Spiels ist es genug. Mhm. Es ist gut. Es ist nur zu spät.
Ja.
Also das hätte man halt einfach ein paar Monate oder Wochen vorher machen müssen, um halt ein anständiges Meta auch aufrechtzuerhalten. So hat man Leute noch reingebaitet, Greaves zu kaufen, Vein Ripper zu kaufen oder Surin zu kaufen. Und ja, das finde ich ein bisschen schade. Sie müssen anders bannen, sie müssen schneller bannen. Im Artikel steht drin, dass sie das nächste Mal am 16. Dezember bannen.
Ja.
Das sind 4 Monate, 3,5, wenn ihr das Video seht. Und dann muss ich sagen, oh Junge, ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt, aber das heißt, Duskmourn und Foundation sind nicht so Problemsets, habe ich das Gefühl.
Zumindest planen sie es nicht, aber ich meine, wann planen sie denn nochmal Problemsets, ne? Aber es ist halt spannend. Ich habe das Gefühl, und da kommen wir dann nachher ins zweite Thema, sie planen gerade sehr viel wieder mit der Competitive Season zu arbeiten und so Ankündigungen wie halt, dass man sich eher an RCQs und RC-Seasons so ein bisschen orientiert, was Bannings angeht. Das finde ich schon gut, weil wir hatten so viel gehört von Legacy-Turniere, die verschoben worden sind, weil jetzt einfach dieser Bann abgewartet werden muss. Wir haben sehr viele Modern-Shops gehabt, die gesagt haben, hey, wir verschieben es erstmal ans Ende der RCQ-Season, weil wir gehen alle davon aus, dass die offensichtliche Karte gebannt wird und das wurde sie jetzt erst. Für Pioneer gab es auch nicht sehr viel Hype, was die Qualifier eben angeht, mit der sehr gesolved Meta gerade. Und allem zusammen muss ich auch sagen, ich bin sehr zufrieden mit den Bannings. Mich trifft's ein bisschen, dass Surin gebannt wurde und ich im Endeffekt nur eine Liga mit dem spielen durfte. Aber immerhin durfte ich sie noch spielen. Und ich meine, ist ja auch noch eine schöne Karte außerhalb. Also mal gucken, was ich mit denen anfangen werde. Aber auch Amalia ist ein Deck, das hat mir von vornherein nie so hundertprozentig viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass diese Spielweise in Pioneer gut funktioniert. Und ich würde mir wünschen, wenn dass das jetzt mal noch wieder so eine neue Renaissance an neue Decks reinbringt, dass wir vielleicht wieder unsere Intis in Rakdos Midrange spielen. Das fand ich immer gut. Deswegen. Aber wie seht ihr das mit den Bannings in den verschiedenen Formaten in Pioneer, Modern, Legacy, Vintage, wenn ihr es spielt? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Hat euch ein bisschen was gefehlt? Glaubt ihr, dass jetzt die Decks dahinter, die kein Banning bekommen haben, dass sie jetzt alles übernehmen werden? Oder sagt ihr, hey, das muss ich jetzt erstmal wieder neu regulieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer sehr spannenden Ankündigung. Und zwar haben wir die Magic Spotlight Series in Form von Spotlight Showdowns. Was ist denn, ganz kurz gesagt, das Konzept von der Magic Spotlight Series?
Ja, die Magic Spotlight Series sind sozusagen große Events, die im nächsten Jahr, also 2025, passieren sollen. Es wird 8 Stück geben. 5 in der United States. Oh nein, wer hätte das nur gedacht?
Natürlich.
Von Star City Games. Dann 2 in Europe von Fanfinity. Mhm. Das hat mich ein bisschen überrascht, sage ich mal. Weil, ja, habe ich nicht mitgesehen. Und 1 in Japan. Und spannenderweise ist das sehr ähnlich mit dem alten Grand Prix verhalten.
Ich glaube, die größten Unterschiede sind halt wirklich die Anzahl der Events. Mhm. Aber es sollen halt auch wieder ähnlich wie bei Grand Prix, es sind Zweitages-Events, es sind Open. Also man muss sich nicht vorher qualifizieren. Man kann sich darüber qualifizieren für eben die Pro-Tour, wenn man eben Top 8 macht. Und es gibt einen Preispool für jedes Event von 50.000 US-Dollar. Das wird dann eben aufgeteilt auf, ne, den ersten Platz kriegt 10.000 und dann die Top 8 eben durchgerattert. Aber das ist eine ziemlich große Announcement, die für mich zumindest relativ spontan kam, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass da überhaupt noch was kommt. Und ergänzt halt so ein bisschen, ich würde sagen, füllt zwischen den Pro-Touren so ein bisschen auf, was so Event-Coverage halt auch eben angeht. Und ich hoffe, dass es gecovert wird.
Das ist halt der Punkt. Dazu steht, glaube ich, nicht wirklich was drin.
Nee, und es wird halt auch wieder nicht von Wizards of the Coast gefeatured, sondern halt wirklich von Star City Games in USA, von Fanfinity in Europa und von Big Magic in Japan. Das heißt, die werden wahrscheinlich ihre eigenen Kanäle haben. Aber darüber hinaus, wir haben schon die ersten zwei Events angekündigt bekommen. Und zwar vom 3. bis 5. Januar in Atlanta gibt es die Magic Spotlight Foundations, was Standard Constructed sein wird. Sie sagen es hier, es wird eine neue Ära für Standard Constructed gestartet mit eben Foundations. Und dementsprechend soll das erste Event direkt ziemlich groß sein. Wie gesagt, Preispool 50.000 US-Dollar. Und es gibt verschiedene Promos, die man bekommt, unter anderem jeder, der daran teilnimmt, bekommt ein Non-Foil Terror of the Peaks mit einem Artwork von Richard Kane Ferguson. Terror of the Peaks ist eine schon gute Karte.
Sehr oder? Geiles Artwork auch einfach.
Und das Artwork ist ziemlich geil, ja.
Und Terror of the Peaks wird wirklich cool, auch wird teilweise auch sehr viel im Commander gespielt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das im Standard aktuell so ein Ding ist. Und wenn, dann vielleicht nur in Foundation, und wir haben hier vielleicht schon eine Spoilerkarte für Foundation und wissen es noch nicht, weil ansonsten fände ich es ein bisschen weird, eine Karte, die nicht im Standard ist, als Promokarte für ein Standard-Set zu geben.
Wurde sie nicht reprinted in Outlaws of Thunder Junction?
Warte mal, ich schau mal eben nach. Gerade nur den aus M21, ja. Ehrlich gesagt, im Kopf. Du kannst ihn derzeit nachgucken.
Genau, aber es gibt einen Outlaws. Er ist okay, standardlegal.
Dann ist er standardlegal. Dann vollkommen okay und dann habe ich nichts gesagt. Finde ich ganz cool. Was ich spannend finde, ist, dass das Event Teil der SCG-Con in Atlanta wird. Mhm. Das heißt, sie nehmen ein bestehendes System und drücken da noch was rein.
Ja. Ja, es ist so Wizards of the Coast. Ne? Es ist halt nicht, also sie könnten ja auch die alten Verbindungen von den Grand Prix wieder irgendwie aktivieren oder so, aber ich glaube, dadurch, dass sich SCG ja schon ziemlich gut, ne, eingelebt hat in den USA, ist es, glaube ich, einfacher, da einfach sich mit draufzusetzen und dem so ein bisschen mehr Legitimation zu geben. Zu der Promo, die jeder Teilnehmer bekommt, kriegt die Top 128 der Teilnehmer, kriegen dieselbe Karte in Foil. Auch ziemlich cool. Das heißt, die wird ein bisschen seltener sein. Und der Winner des Main Events wird nicht nur mit einer Trophy und einem First Place Prize Money bekommen, sondern er wird tatsächlich auch einen gethemten Preispot bekommen. Und das wird ein Full Play Booster Display Case, also 6 Booster Boxen von jedem standardlegalen Magic Set in 2025 sein. Was ich irgendwie witzig finde. Also zum einen, sie themen diese Magic Spotlights wirklich nach verschiedenen Hintergründen. Jetzt das erste wird Standard sein. Aber dass sie jetzt auch wirklich sagen, okay, wenn du das gewinnst, kriegst du 6 Boosterboxen von jedem Standard-Set, was wir 2025 releasen werden. Findest du das irgendwie cool? Findest du das irgendwie witzig? Oder findest du, das muss nicht sein und lieber mehr Geld?
Es erinnert mich tatsächlich an früher. Weil früher war es ja wirklich so, dass man auch Komplett-Sets von irgendeinem Ding bekommen hat. Also ich erinnere mich noch dran, zu Khans of Tarkir bin ich jemand auf Twitch begegnet, der halt das gerade aufgemacht hat, wie er das Ding halt einfach gewonnen hat über Magic Online und dann halt so ein Komplett-Set Khans of Tarkir bekommen hat und so weiter.
Ja.
Und dann verstehe ich nicht, warum man den Leuten nicht einfach ein Komplett-Set in die Hand drückt.
Ja, ist wahrscheinlich logistisch einfacher, den ein paar Boosterboxen zu geben. Und ich muss sagen, ich find's halt auch irgendwie cool, dass sie halt auch einfach so, weil das wird ja ganz 2025 sein, das heißt, der Preisausschüttung wird ja später erst kommen. Und das finde ich halt immerhin ganz nett, dass man dann so sagt, okay, man nimmt quasi der Sieger kann schon mal sich sicher sein, dass er einige Boosterboxen zu öffnen hat. Die zweite Magic Spotlight Series wird Modern sein und in Europa stattfinden. Und zwar vom 15. bis 16. März 2025 in Utrecht, Niederlande. Amsterdam lässt grüßen, also neue Magic Hotspot, die Niederlande. Wie gesagt, das Format wird sein Modern. Und das ist halt auch eben dementsprechend das Theme. Das heißt, hier wissen wir noch nicht, was die Promo sein wird. Doch, wir wissen schon, was die Promo sein wird. Und zwar Culture Complete mit Artwork von
geilen Monstry. Artwork.
Sieht ziemlich geil aus.
Vor allem, weil sie das Schild, den Kopf und das Schwert mit eingebaut haben. Und zwar die Original-Promo-Artworks, die du zum Pre-Release der Sets bekommen hast.
Ja.
Und das eingearbeitet in so einen Germ-Token, der das Ganze trägt. Mega.
Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Dasselbe gilt dann wieder für die Top 128. Die bekommen die Karte noch mal in Foil. Und es wird wieder ein Special Winner Prize geben, zu dem Geldpreis natürlich. Der wurde aber noch nicht angekündigt. Was glaubst du, könnten sie, wenn sie in Standard jedes Standard-Set haben, was wäre denn das Äquivalent für das Modern? Wäre es dann von jedem Modern Horizons ein Case?
Ich weiß nicht, Modern Horizons 4 Collector Booster oder so.
Ein einzelnes.
Ein einzelnes, weil es ist modern. So alle Nadus, die jetzt verkauft werden oder so. Ich habe keine Ahnung.
Du kriegst alle Griefs, die jetzt wertlos sind. Ja. Irgendwie 500.000
Griefs. Was halt interessant wäre tatsächlich, es kommen ja einige Sets in 2025, die ja auch modern legal sind. Also Final Fantasy und ich bin mir gar nicht sicher, ob Marvel modern legal ist. Ich glaube aber ja.
Wird vermutlich, ja.
Und sowas wäre halt cool, wenn du da halt so das halt bekommst und sie das halt noch nicht ankündigen können. Dazu kommt ja auch noch, dass wir in der Rotation auch sind. Das heißt, nächstes Jahr kriegen wir wieder ein Master Set, das kein Master Set ist, weil wir haben keine Master Sets mehr.
Genau. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so, also wie das halt so sein wird. Ich sehe es momentan halt eben an Disney Lorcana, die ja die Challenges haben, die sehr, sehr beliebt sind, wo es auch natürlich immer berechtigte Kritik geht von der Ausstattung und auch was Side-Events angeht. Aber ich find's gut, dass Magic jetzt auch wieder so ein bisschen anzieht und diese Events halt eben ankündigt und halt sagt, okay, es wird dann 8 davon geben. Jeder kann einfach sich anmelden und dran teilnehmen. Man muss nicht schon Pro-Spieler sein, man kann da auch einfach spiken und glücklich sein oder Glück haben mit dem Durchkommen oder zumindest eine geile Promo irgendwie abstauben. Das sind die ersten beiden. Einmal Standard, einmal Modern. Mit auf jeden Fall schon mal geilen Promos, die sie angekündigt haben. Und es wird halt auch eben Side-Events geben. Das haben wir eben noch gar nicht so richtig erwähnt. Aber man kann auch einfach hingehen und man kann Side-Events grinden. Man kann auch es wird wahrscheinlich auch wieder Mystery Booster 2 Drafts geben. Nicht, dass sie angekündigt werden, aber dafür sind sie ja gemacht für solche Events. Das heißt, es würde sich auch lohnen, als Nicht-Main-Event-Spieler da mal hinzugehen, oder?
Kann ich nicht sagen, tatsächlich. Also okay. Bei GPs war es so, ja, aber ich würde, wenn ich mich an die Magic Cons zurückerinnere, würde ich vielleicht die ersten 2, 3 einfach auslassen, wenn ich nicht unbedingt in Main Event möchte, weil auch da haben sie Zeit gebraucht, um es zu finden, was sie machen wollen, was sie haben wollen.
Ja.
Und ich bin hier einfach mal gespannt, weil aktuell werden ja sehr, sehr viele Stimmen gegen und von Judges laut. Dass Wizard of the Coast halt einfach immer noch kein Judge-Programm offiziell announced hat, dass es immer noch keine Unterstützung gibt für solche Events. Und jetzt wollen sie die Competitive-Szene hochziehen, ohne Judges oder nur teilzeitbeschäftigte Judges. Also es ist eine ganz weirde Situation. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Deswegen alles in allem, ich finde die Idee cool. Es ist eine Menge Preisgeld im Spiel, klar, keine Frage. Also das ist wirklich viel Geld. Aber am Ende des Tages Ich traue dem Braten noch nicht, was die Events angeht. Ja. Wizard of the Coast hat einfach verlernt, Events zu machen. Das ist so 2017, 2016. Und seitdem haben sie es auch nie wieder geschafft, irgendwie so ein Mega-Event serious auf die Reihe zu stellen. Es kann immer einzelne coole Events geben. Also was Magic Cons waren, sind sehr cool, einzeln. Aber auch da haben wir immer wieder Probleme, immer wieder laute Sachen, wo sie irgendwo gegenlaufen sind und so weiter. Und ich hoffe, dass sie hiermit jetzt was für Competitive-Spieler schaffen, was bleibt, aber gleichzeitig auch sehr gut ist.
Ja, definitiv. Und ich bin halt wirklich gespannt. Ich habe das Gefühl, gerade wird noch mal vieles angezogen. Wir haben jetzt gerade die Store Championships gehabt oder haben sie jetzt gerade. Und das finde ich halt auch, ne, man merkt halt einfach, dass so ein bisschen wieder, dass sie jetzt merken, dass es halt problematisch ist, sich nur auf Casual und auf Commander zu stützen. Und das ist halt eben das Ding, ne? Das finde ich halt gut, dass wir halt jetzt solche Events halt eben haben, wo man halt aber auch eben Commander spielen kann. Also es ist ja auch das Ding. Das muss ich ja gar nicht exkludieren. Man kann ja auch hingehen, die Shops und Side-Events irgendwie genießen und sich dann trotzdem mit seinen Freunden in einer großen Location irgendwie treffen. Deswegen, ich finde das ziemlich gut. Magic braucht diese irgendeine Art von Gathering-Events, ja. Aber halt so, ne, von dem lokalen Level hinaus in halt so einen Open-Turnier eben rein, was halt auch offiziell ist, wo man halt sich qualifizieren kann, wo der Weg einleuchtend ist und klar ist. Weil jetzt kann man quasi sagen, hey, wie komme ich in die Pro-Tour? Gewinn so ein Ding. Gewinn die Spotlight-Series in Utrecht oder später wahrscheinlich in Prag, weil das sind die zwei Locations, die Wizards immer nutzt. Und ja, bereite dich drauf vor. Und deswegen, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich bin mal gespannt, wie so die ersten Berichte stattfinden werden. Aber ich find's gut, dass es angekündigt wird. Ich find's gut, dass sie da mehr machen. Und ja, wie seht ihr das mit der Magic Spotlight Series? Habt ihr da darauf Bock? Seid ihr wieder in einem Hype, wo ihr sagt, wir ziehen den Turnieren hinterher und versuchen jetzt quasi einen nach dem anderen zu grinden? Schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir ziehen mal weiter zum Artikel von Mark Rosewater zum State of Design 2024. Es ist Tradition, einmal im Jahr gibt's eine weitere Kolumne, einen weiteren Artikel, wo Mark Rosewater, Head Designer von Wizards of the Coast, die Sets des letzten Jahres bespricht, also immer vom letzten Halbjahr des Vorjahres bis zum ersten Halbjahr des aktuellen Jahres. Und darüber spricht, was quasi Lessons sind, also woraus man was gelernt hat und was halt eben gute Highlights sind, die man da eben highlighten kann. Und bevor wir reingehen, wie würdest du denn so die Zeit jetzt bewerten? Also Ende 2023, Anfang 2024, hat sich da Magic für dich stark verändert? Gab es eher starke Sets, gab eher weniger starke Sets? Wie hast du das so jetzt in Erinnerung?
Gemäß dem Artikel sprechen wir jetzt nicht über die Quantity, also nicht die Anzahl an Sets, genau, die rausgekommen sind. Es geht nicht um irgendwelchen Produktfatigue oder Booster-Design oder sonst was. Ja. Es geht pur um Kartendesign und pur um das, was in den Sets passiert, nicht mit den Sets. Mhm. Und da muss ich sagen, sehe ich gerade einen sehr starken Power-Abfall. Mhm. Dass halt immer schwächere Sets rauskommen. Schwächer ist hier in ganz großen Anführungsstrichen zu sehen. Aber Outlaws of Thunder Junction, Murders at Call of Manor oder jetzt auch eben Bloomburrow würde ich halt nicht annähernd so strong bezeichnen wie das, was wir letztes Jahr hatten. Und auch Lost Caverns of Ixalan hat schon so einen leichten, aber da war es noch relativ stark, genau wie Wilds of Eldraine, haben noch ein Power-Level oben gehalten und danach ist es halt ein bisschen abgedrippt. Und man darf natürlich nicht vergessen, in dieser Zeit hatten wir auch das beste Set aller Zeiten, das meiner Meinung nach niemals ever gebrochen wird, Lord of the Rings. Ja. Also nicht beste Sets im Sinne von, das ist das für mich tollste Set, das ist es nicht, aber verkaufszahlenmäßig und so viele Leute, die das ins Spiel gebracht hat, das ist schon crazy.
Ja, total. Aber ich würde auch tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass Herr der Ringe auf jeden Fall eins der Highlight-Sets sein wird, wo man auch noch in 10, 20 Jahren drüber redet. Einfach nur, weil es halt so gut executed war. Und das sind halt auch ein paar Highlights, die er hier aufführt, dass die kreativen Elemente sehr gut waren, dass die stimmungsvollen Elemente halt eben zu gutem Gameplay geführt haben, sowas wie die Halflings als Kindred oder auch die Nazguls und diese ganzen kleinen Spielereien, die man drin hatte, die waren eben gut. Auf der Lessons-Seite her sagen sie halt, es gab eine Color Imbalance in Limited. Limited ist immer ein sehr starker Fokus, wenn es um Game Design geht. Das ist jetzt wahrscheinlich für uns nicht so super relevant, aber können wir halt eben auch mal drüber sprechen. Sie sagen, die Ring Temptation oder The Ring Tempts You hat sehr viel Kritik bekommen. Da waren wir auch am Anfang sehr stark dabei. Würdest du in Retrospektive immer noch sagen, dass The Ring Tempts You eine nicht Failed-Mechanik ist, aber dass man sie hätte besser capturen sollen?
Ja, absolut. Absoluter Schwachsinn. So wie sie gemacht wurde, ist sie nicht gut. Und ich denke, man hätte mehr in Richtung dieses man muss dafür was opfern oder man macht zu viele Sachen damit oder so. Also ja, alles in allem, nee.
Ja. Und es wird hier noch gehighlightet, es gibt zwei Karten aus dem Kartenpool, die über das Power-Level wahrgenommen werden. Und das ist halt The One Ring und Orcish Bowmaster. Und hier The One Ring haben wir Banning schon gesagt und Orcish Bowmaster.
Hier müsste ich noch eingreifen. Und zwar würde ich eine dritte Karte dabei wählen. Und zwar Lorien Revealed.
Ja, die ist sehr strong. Lorien
Revealed würde ich als dritte Karte dabei setzen, weil sie ebenfalls in diesen Zirkel reingehört von viel zu starken Karten aus dem Set.
Aber würdest du sie wirklich als zu stark wahrnehmen? Weil eigentlich ist es ja nur ein Filterer, beziehungsweise ne, hilft dir, deine Islands zu finden.
Ja.
Und das ist natürlich in Legacy besonders gut.
Wollte ich gerade sagen. Und später sucht man sich die dann raus. Oder auch der Troll, den man reanimaten kann.
Ja.
Also es sind schon sehr stark. Also hier finde ich, ist es zu kurz gesehen mit den hohen Power-Level. Mhm. Ja, die Leute haben über One Ring und Orcish Bowmaster geredet. Pauper-Leute eher nicht so. Die waren eher bei den anderen Leuten dabei. Und die waren ja auch sehr laut. Und aber ich finde, gerade diese Cycler gehören eben auch mit dabei. Das sind so die One Rings, die Orcish Bowmaster und die Land Cycler dieser Welt. Die würde ich als zu stark, zu gut, nicht zu stark, sondern zu gut für das Set bezeichnen.
Ja, auf jeden Fall. Also die haben auf jeden Fall ihren bleibenden Eindruck hinterlassen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Als nächstes haben wir Wilds of Eldraine, wo die Highlights sind Enchanted Tales, also das Bonus-Sheet war ein sehr großer Hit. Draft-Archetypes waren über Stories gebaut, also die zwei farbigen Draft-Archetypes hatten immer so eine Fable in der Mitte. Und die Mechaniken waren allgemein sehr gut wahrgenommen. Lessons, also Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, waren Rolls, also die Roll-Enchantments sind so ein bisschen schwierig und hatten logistische Probleme. Ein paar Leute wollten mehr Repräsentation der Chords, also dieser Five, wie sagt man, halt Chords, Schlösser, Völker.
Schlösser, Orte.
Orte, halt mehr drin haben. Das war halt in Throne of Eldraine im ersten Set sehr viel. Manche Spieler fanden halt die Fairy Tales von Top Down waren ein bisschen zu sehr on the nose. Aber das ist ja allgemein so ein bisschen das Fazit, dass sie sehr auf die Tropes gehen und dass sie sehr, also nicht wirklich clever, sondern sie sagen halt, hey, später in Call of Mana kommen wir dazu. Es geht um Detektive, alle haben Detektivhute auf. Würdest du dem zustimmen, den bei jetzt Wilds of Eldraine?
Ja, absolut. Sowohl Wilds of Eldraine wie auch Call of Mana, wie auch Thunder Junction. Es war sehr offensichtlich, wo alles herkommt. Es war wie Rammus aus League of Legends geklaut ist von Bowser. Es ist einfach 1:1 dieses Ding und das finde ich halt sehr spannend, weil auf der anderen Seite sagen sie ja auch, dass Planes generell, also generell Planeten, beziehungsweise Planes, wie wir sie ja nennen,
die Welten,
ein größeres Bild geben müssen, dass sie eben nicht für sich alleine dastehen sollen. Eben nicht nur dieses, okay, hier geht's um Cowboys, wir haben alle Hüte auf, oder hier geht's um Fairy Tales, wir haben alle Glasschuhe an, sondern halt so ein komplettes Worldbuilding. Mehr als nur ein Plane, mehr als nur eine Singularität innerhalb des Multiversums, sondern wirklich so eine komplette, krasse, große Sache. Und man muss jetzt dabei sagen, den Phyrexian Invasion haben sie irgendwie zu groß gezogen, am Ende hat es keinen mehr gejuckt, weil es auch zu sparkling in den Sets drin war. Aber alles in allem so eine komplette größere Story, wo so 2-3 Sets mal was erzählt wird. So wie jetzt gerade zum Beispiel mit Loot. Mega.
Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, Wilds of Eldraine ist auf jeden Fall nicht das schlechteste Set aus dem Cycle. Aber ist auch was so ein bisschen an Flavor vermissen lässt. Also irgendwie habe ich jetzt nicht mehr so viele ikonische Karten vor Augen, wo ich sage, oh ja, Wilds of Eldraine. Außer natürlich die Reprints, die sind natürlich immer geil. Aber ja, es fehlt so ein bisschen an Eigenständigkeit. Und das haben wir wahrscheinlich bei anderen Sets auch noch. Wo ich das allerdings nicht habe, ist The Lost Caverns of Ixalan, wo die Highlights von Mark Rosewater hier sind, dass das Worldbuilding und Flavor sehr gut war, genauso wie die Evolution von Ixalan aus den originalen Ixalan-Sets. Dass es halt eben einen neuen Twist gibt, dass es als Backdrop-Set eben sehr gut funktioniert hat und dass auch die Spieler die Artefakte und die Graveyard-Themes sehr mochten. Als Lessons, was halt nicht so gut funktioniert hat, ist das tatsächlich das Underground-Design, also wir erinnern uns, Lost Caverns of Ixalan, war so ein bisschen das Konzept einer Hohlerde, wo quasi alles sich im Erdinneren stattfand.
Hat man nicht mitbekommen.
Das hat man nicht wirklich mitbekommen. Mechanisch gesehen waren viele Begriffe eben zu fiddly, also gerade sowas wie Descent und Fathomless Descent und
If you have descended und descent, das sind zwei verschiedene Fähigkeiten.
Genau, das war so ein bisschen schwierig und viele Leute oder manche Spieler mochten die Jurassic World Tie-Ins nicht, also die Karten, die da in Magic Boostern mit auftauchten. Aber allem zusammen, ich weiß nicht, wie findest du Lost Caverns of Ixalan so in Retrospektive?
Also ich muss zustimmen, sie haben ja oben drüber auch nochmal so eine allgemeine Lesson, wo sie gesagt haben, hey, some individual mechanics were too complex. Und es sind zu viele komplexe Mechaniken teilweise eingeflossen. Und dabei eben zu verwirrend. Wie gesagt, gerade dieses Descendant und Descendant X, ja, also N, ist einfach Entschuldigung, sagen zu müssen, das ist Müll, das haben wir damals schon gesagt.
Ja.
Die Jurassic World Dinger, ich finde sie passen, sie sind ganz nett. Ich hätte jetzt nicht unbedingt die wie heißt dieser Schauspieler nochmal, der ein eigenes Titel jetzt bekommen hat.
Ja. Habe ich gerade wieder vergessen.
Ja, aber, ja. Das müsste ich jetzt nicht haben. Aber so ähnlich wie es auch bei den Autos, bei den Transformern oder so war, ich bin jetzt in Retro-Perspektive nicht böse, dass sie drin sind. Die Länder sind cool, die Karten selber werden fast nicht gespielt. Es ist okay, also es hätte schlimmer sein können. Sie hätten sie als limitierte, an einem Tag kaufbare Universe Beyond Playable Karten für alle Formate machen können oder so.
Ja. Ja, das stimmt allerdings. Mich hat's auch nicht so gestört. Ich habe auch jetzt nicht viel davon gesehen, muss ich auch dazu sagen. Aber ja, ich finde auch Lost Canvas of Ixalan ist sehr gelungen als Set. Positivbeispiel. Eher Negativbeispiel ist Murderset Carl of Manor,
Marco
wo die Highlights sind Players like the Murder Mysteries Theme in Moderation. Ein sehr wichtiger Hinweis. Players enjoyed many of the Murder Mystery themed Mechanics. Also Collect Evidence, Surveil Lands und so weiter. Das sind so Sachen, die haben eigentlich mechanisch ganz gut funktioniert. Und manche mochten sogar auch Disguise, also eine neue Take on auf Morph quasi. Die Lessons wiederum waren, dass viele Leute hätten lieber Morph gehabt. Einfach nur, weil Disguise einfach das Gleiche in grün ist mit ein bisschen mehr Schutz. Das Set war eher schlecht als Backdrop-Set.
Absolut.
Auch, ja, daran führt, dass halt Ravnica so beliebt ist. Also, es ist ja so die Welt. Und dann diese Welt zu sehen, wie sie einem schlechten Murder-Mystery als Hintergrund dient, ist schwach. Und halt die Detective-Mechanics were overdone. Also, Cases und halt generell die ganzen Detektive, das ganze Art-Design hat, glaube ich, viele Leute einfach abgeschreckt. Und kurze Notiz noch zu Limited, das war wohl ein bisschen zu aggro für manche Leute, aber wie gesagt, kein Limited-Podcast hier, deswegen können wir dazu nicht so viel sagen. Aber ja, wie würdest du Murder's Call of Manor so in Retrospektive so benennen?
Also, wenn ich nicht die ganze Zeit mir geschworen hätte, dass ich weiter auf den beiden Innistrad-Blöcken mit Midnight Hunt und wie heißt nochmal das zweite?
Crimson Vow.
Rumhacken würde, dann wäre das hier mein nächster Pick. Gott, ist das schlecht, Set schlecht. Ja. Also, es sind kaum gute Karten drin, außer die Länder, die sind ganz nett und so ein, zwei Highlight-Karten. Ich habe Wochen und Wochen gebraucht, um herauszufinden, dass wir überhaupt auf Ravnica sind, statt auf New Capenna, wo es Sinn gemacht hätte. Es gab so einen riesen Aufschrei deswegen und es ist einfach, die Karten sind viel zu overdone. Es fühlt sich einfach nicht schön an, es fühlt sich nicht nach Ravnica an.
Ja.
Es ist einfach ein ganz, 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 ganz mieses Set, muss man einfach sagen.
Ja, ich muss auch sagen, viele Kritikpunkte sehe ich auf jeden Fall auch. Ich muss sagen, Murder's a Call of Manor bin ich halt ein bisschen biased, weil zum einen, wir hatten eine Preview-Karte, man war so ein bisschen involviert in diese Promo-Aktion, die halt immer noch sehr schön war, mit so einem Krimi-Dinner
Magic-Runde. Da warst du als Butler dabei, war
genau, als Butler und Helferlein für Deckbau und sowas. Das war sehr, sehr schön, deswegen habe ich immer so eine kleine positive Note bei Murder's at Call of Manor, wo ich immer dachte, ach, irgendwie war es auch schon schön. Aber ja, viele Punkte sind halt einfach legit gegeben. Es war nicht besonders spielstark. Die Mechaniken waren ein bisschen, ja, zu schwierig. Und ich sehe auf jeden Fall auch den Punkt mit dem, dass halt die Themes waren halt auf jeden Fall overdone. Also zu viel Detektiv, zu wenig. Was bedeutet es eigentlich, Detektiv zu sein? Und was bedeutet es eigentlich, das auch drin zu haben? Und ich finde, da können wir uns auch noch anschließen mit Outlaws of Thunder Junction. Die positiven Punkte, die Mechaniken waren ganz gut, Limited war ziemlich gut. Und manche Spieler haben den Western-Flavor ziemlich enjoyed. Wahrscheinlich reden sie da sehr von der amerikanischen Zielgruppe. Alles andere habe ich halt nicht so viel mitbekommen.
Nee, gar nicht.
Lessons, die Plain Thunder Junction an sich war wohl der größte Kritikpunkt, war halt einfach paper thin. Es war Western, die Welt, aber kein Worldbuilding wirklich. es gab keine Justification, warum die Legendary Creatures da sind, außer das dass sie Cowboy-Hüte tragen mussten. Und halt auch da, der Tone des Sets war halt einfach ein bisschen zu albern, ein bisschen zu, ja, hat sich nicht ernst genommen. Und das fördert jetzt auch gerade nicht, wenn man nicht weiß, worum es eigentlich auf dieser Welt geht. Und ja, das, wie würdest du da mit Thunder Junction umgehen?
Tatsächlich finde ich gerade, der letzte Punkt ist etwas, das es für mich rettet.
Ja.
Ich habe einen sehr spannenden Humor, ich sag's mal so. Mhm. Und wenn es dann halt so wirklich dieses einmal pro Zug und auf der Karte ist halt ein Zug drauf und sonst steht halt nirgendwo einmal pro Zug drauf. Oder so die Holy Cow oder so. Das sind Witze, die kriegen mich. Und das hilft auch, wenn der ich nicht verstehe, auf welchem Plane wir uns befinden, warum wir auf diesem Plane sind, wer diese Leute sind, was diese anderen Karten in meinem Booster machen, weil das haben sie hier gar nicht drin beschrieben.
Ja.
Es geht ja auch noch darum, dass dieses Design hier auf einmal nochmal torpediert wurde von den Vault-Karten und ich immer noch nicht weiß, was Vraska jetzt auf diesem Set, auf diesem Plane macht, ja, und woher diese komische Dame aus Ixalan gerade kommt, die gerade eben noch auf dem anderen Planeten war.
Ja.
Dann hilft mir dieses Jokiness, dieses Spaß haben mit ja, du hast halt den Roadrunner und den Schakal hast du da halt mit drin.
Ja.
Ja, mega. Finde ich geil. Und sowas rettet für mich ein Set tatsächlich.
Ja, ich muss sagen, ich habe da weniger positive Gefühle zu. Was ich sagen will, rein mechanisch und rein von den Kartendesigns sind schon sehr viele sehr gute Sachen dabei gewesen. Ja. Also ich habe sehr viele Karten drin gehabt, wo ich dachte, okay, die sind ziemlich gut gelungen, die machen auch in Constructed und halt aber auch eben in Commander eben Sinn, aber alles andere, diese Welt ist für mich halt komplett, also ich muss da nie wieder hin, wenn es nach mir geht, ich habe echt keinen Bock auf diese ganze Western-Geschichte, das ist alles halt so jokey und halt so hahaha, Augenzwinkern, oh, wir haben, ich weiß nicht, ich fand diesen Trailer allein war schon ganz komischer Vibe, das wirkte halt einfach wie ein Fortnite-Trailer, anstatt halt wie wirklich Magic the Gathering. Und es wirkt halt wirklich nach einer Begründung, einfach nur Legendary Creatures anzuziehen wie Cowboys und so eine Theme-Party zu werfen. Und das ist okay, ist aber für mich kein guter Grund, warum man neue Plane entwickeln würde und keine Ahnung. Dann habt's wirklich wie so bei Innistrad, wo man sagt, okay, wir feiern jetzt alle eine Hochzeit, deswegen habt ihr jetzt alle schicke Kleider an. Da hätte man jetzt auch irgendwie sagen können, keine Ahnung, geht nach, keine Ahnung, Tag hier oder sowas und macht ein bisschen Jiha im Wilden Westen oder so.
Aber ja.
Das, ja, ich ist nicht mein Favorite-Theme. Ich muss immer so ein bisschen cringen, wenn ich Karten aus Thunder Junction sehe, weil ich denke, ach ja, stimmt, sie haben dieses Cowboy-Set gemacht. Aber ja, ist auch mit meiner Meinung.
So geht's mir mit dem Detektiv-Set tatsächlich. Eben,
das ist halt so ein bisschen diese Aufteilung da. Aber das letzte Set in diesem Artikel und auch ein sehr großer Release neben Herr der Ringe ist Modern Horizons 3. Hier als positiv aufgeführt werden halt die References und Callbacks zu Magics Geschichte. Die Themes waren sehr spaßig, also Energy, Eldrazi, Modified. Alle diese Geschichten waren sehr gut. Limited was a blast, das kann ich auf jeden Fall auch diesmal unterschreiben.
Mhm.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Und die Double-Faced Cards waren auch ein Hit. Gerade die neuen Origin Planeswalker sind wohl sehr gut angekommen. Lessons, viele Spieler mochten nicht den Impact, den sie auf ältere Formate haben, speziell gesehen Modern, eben diese ganze Argumentation mit dem Rotieren und all diese Geschichten. Zwei Karten hatten Balancing Issues, einmal Nadu, das haben wir jetzt mittlerweile geregelt, aber auch Withering Chrysalis in Limited.
Oh ja, kann ich so bestätigen.
Ja, ist halt eine starke Common auf jeden Fall. Und es wurde ein bisschen zu sehr auf Themes geguckt und nicht genug so wacky One-Offs, wo man einfach so ein bisschen, keine Ahnung, man bringt noch mal eine Karte mit nur einem Theme irgendwie rein oder mit einer mechanischen Identität. Aber ja, Modern Horizons 3, wie siehst du das? Kannst du die Punkte nachvollziehen? Findest du, das Positive überwiegt dem Negativen oder glaubst du, dass gerade der erste negative Punkt mit dem Impact auf ältere Formate schon das auch schwierig werden lässt?
Wir müssen damit leben, dass wir in den älteren Formaten keine nicht rotierenden Formate mehr haben. Wir haben jetzt gerade in Modern rotierende Formate, aber auch in Legacy. Das ist halt einfach so. Damit müssen wir leben. Das ist der Punkt, an dem wir einfach sind. Es ist nicht mehr wie früher, dass ich mir ein Deck baue und es in 20 Jahren immer noch spielen kann. Das ist leider nicht mehr aktiv.
Ja.
Dementsprechend ist es halt meistens Old Man Grumbling oder Personen, die halt sagen, nein, jetzt verändert sich wieder alles, es war doch alles so toll, ich möchte meinen Boomer-Junt spielen.
Hm.
Ja, dann spiel halt nicht Modern.
Ja.
Böse jetzt gesagt. Und da muss ich sagen, das finde ich immer sehr schwierig, wenn Leute, gerade Designer, sich das zu Herzen nehmen und sagen, okay, wir restriktieren uns dafür, dass die anderen nicht weinen. Das finde ich immer ein bisschen weird.
Ja.
Genau dasselbe mit dem Not Enough Wacky One-Offs. Mhm. So, die Main-Thematiken, dass sie mal anständigen Support für Energy gemacht haben, anständige Eldrazis, die ganzen Sachen. Das war gut. Das ist für mich kein Lessons, kein schlechter Fakt.
Ja.
Ich verstehe nicht, warum in meinem Kaltheim-Set ein Typ mit einer Axt und Infektmarken sein muss. Brauche ich nicht. Dann lieber noch irgendein Gott dabei oder so. Und genauso habe ich es hier auch. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass es eben nicht der Ball war.
Ja.
Und ja, wie gesagt, Wrestling Crystals war wirklich ein Problem, gerade im Standard. Mhm. Also du konntest einfach dich hinsetzen und sagen, wie viele Crystals hast du? Der Gegner hat dir gesagt, 6. Du hast gesagt, ich habe 3, okay, habe ich verloren. das war wirklich, wirklich nicht cool.
Ja.
Nadu, wie gesagt, haben wir gemacht. Die positiven Sachen war wirklich Thematik, Fun, die Doppelsided-Karten waren wirklich cool. Limited, wirklich, wirklich, wirklich cool. Und Referenzen, Callbacks funktioniert halt gut. Selbst bei neueren Spielern, die jetzt irgendwie erst seit irgendwie 10 Jahren spielen, was für mich immer neuere Spieler sind, sorry. Mhm. Für selbst die funktioniert das, wenn da auf einmal irgendeine Callback-Karte kommt, weil sie eben auch schon neuere Karten gecallbackt haben, nicht nur alte Sachen wie Ursa oder Mishra.
Aber das ist halt auch gerade so ein Punkt, wo ich denke, daraus könnte sich ja auch Magic noch mal ein bisschen was quasi nehmen für die Zukunft, für zukünftige Sets, dass man wirklich mehr auf diese Referenzen und Callbacks irgendwie baut, weil sie funktionieren halt gut. Und für mich ist das ein sehr positives Zeichen entgegen den ganzen Universes Beyond-Geschichten, wo man sagt, okay, wir bauen immer auf Assassin's Creed oder Herr der Ringe oder auf Marvel, um unsere Welten zu bauen, wo sie halt mit Modern Horizons halt sehr gut lernen, dass die Leute immer noch Bock haben auf die Nostalgia. Und selbst Leute, die nicht viel mit der Geschichte von Magic anfangen können, wie du eben meintest, selbst die checken dann so Referenzen wie halt Chilgenga als ne, Schöpfer der Engel und so. Wir hatten in dem Modern Horizons Set zum ersten Mal Sarah gesehen, die halt mit Sarah Angel und sowas immer da waren. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, baut darauf, ne? Also besucht nochmal alte Planes und erzählt nochmal die Geschichte.
Nein. Keine alten Planes mehr. Ich hab die Schnauze voll.
Ja, aber
nächstes Jahr sind wir auf 3 alten Planes.
Ja, aber besser das, als wenn wir wieder Thunder Junction und Carl of Manor haben. Das ist halt so ein Ding.
Ja,
so.
Aber mach ich doch einfach lieber, gut. Mach doch einfach gut.
Ja, das wäre natürlich das Einfachste. Aber ich würde lieber nochmal so ein, die starken Karten von einem Innistrad oder sowas nochmal sehen, in einem richtigen Innistrad-Set und nicht
Crimson
halt
Vow.
Ja, genau, nicht halt Crimson Vow, aber halt wirklich, dass man auf diese Geschichten, auf diese Charaktere eben aufbaut und guckt, wen hat man denn noch nicht irgendwie als Karte gezeigt. Also ich finde das ein gutes Zeichen eigentlich. Und freut mich auch, dass halt Modern Horizons 3 auch so gut angenommen wurde.
Ja.
Aber ja, allem in allem hatten wir sehr hohe Dichte an Sets in diesem Fall, angefangen mit Modern Horizons 2.5 mit Herr der Ringe.
Ja.
Und dann enden wir mit Modern Horizons 3. Wie findest du dieses Jahr bisher von dem State of Design? Glaubst du, Magic entwickelt sich immer noch in eine positive Richtung rein von dem Game Design her? Glaubst du, dass wir vielleicht in eine Complexity-Creep reinrutschen, dass zu viele Sachen zu komplex werden?
Nee, ich denke nicht.
Okay.
Wizard of the Coast und Magic wird sich immer wieder darauf besinnen, dass sie möglichst leichte Mechaniken machen werden. Und wenn Mechaniken zu komplex werden, werden sie sie leichter machen.
Ja.
Es muss auf Arena spielbar sein, es muss für Anfänger freundlich sein, es muss spaßig genug sein, dass es auf einem Commander-Table mit 4 Leuten blinky-blinky macht. Aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass es zu komplex demnächst wird. Ganz einfach.
Auf jeden Fall, ich glaube schon auch, dass es ich finde es gut, dass sie sich bewusst werden, dass Dinge teilweise komisch gewordet sind und dass man sich ich glaube, mit der Zeit tendiert man dazu, halt eben zu komplex zu denken. Und man denkt sich, wie kann ich das nochmal neu erfinden? Und wie kann ich eine bestehende Mechanik nochmal adaptieren, um es aktuell zu halten? Und ich finde es gut, dass es hier acknowledged wird, dass halt Sachen zu tropey sind, dass Mechaniken zu komplex geworden sind teilweise und dass man es halt hoffentlich jetzt gegenlenken kann. Und das wird halt spannend zu sehen, wie es nächstes Jahr aussieht mit dem State of Design 2025, ob wir dann sagen werden, hey, sie haben noch nicht so wirklich draus gelernt oder es war zu spät, um es anzupassen. Dementsprechend, aber ja, ja, das soweit zum State of Design 2024. Wie seht ihr denn die letzten paar Sets, die wir jetzt hier in dem Video besprochen haben? Fandet ihr die gut, fandet ihr die schlecht? Gerne mal eure Rankings in die Kommentare oder ins Discord. Oder Büro Discord, machen wir noch ein, zwei Fragen, Ask Us Anything?
Jawohl.
Genau, deswegen, ja, Ask Us Anything, eure Fragen beantwortet hier im Podcast. Wie finden die Leute denn ihren Weg von ihrer Frage in den Podcast?
Ihr schaut in den Shownotes oder in der Videobeschreibung und schaut dort nach dem Link über Discord, zu unserem Discord. Dort findet ihr, wenn ihr noch nicht auf dem Discord wart, werdet ihr dann rumgeführt von unserem Bot, der euch so zeigt, was so abgeht, wie die Regeln sind, wo ihr die verschiedenen Formate findet und so weiter und so fort. Und dort findet ihr unter anderem auch den Bereich Ask Us Anything. Dort könnt ihr eine Frage stellen an uns.
Ja, genau. Und so hat es zum Beispiel Kenji getan. Der stellt die Frage, wie stellt ihr euch den idealen LGS vor, Local Game Store, wenn ihr selbst einen eröffnen könntet? Also quasi, welche Features müsste ein LGS haben, damit wir den als ideal bezeichnen würden? Ich meine, du hast ja, oder du arbeitest ja auch immer noch in einem Local Game Store, zumindest so teilweise als Judge. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, hey, das muss in einem LGS sein? Und wenn du eins konzeptionieren wollen würdest, was wäre so deine ideale Vorstellung von einem Local Game Store?
Der Local Game Store sollte aufgeräumt sein. Ich bin ein großer Fan davon, wenn nicht überall Kram rumliegt, wenn nicht irgendwo die alten Sachen in der Ecke irgendwo rumliegen. Wenn es jetzt pur um einen Store geht, der nur Karten ankauft, also nur, wenn wir jetzt nur von einem Kartenstore-Spiel reden. Ich bin ja auch viel unterwegs, zum Beispiel auch bei irgendwie Stores, die irgendwie ein Crossover haben mit einem Brettspielladen oder einem Tabletop-Laden oder so. Wenn ich jetzt wirklich nur auf einen Kartenspielladen gehe, dann sollte es ein Event-Store sein. Ein Store, ein Event-Store bedeutet, er hat nicht viel Ware ausliegen, vielleicht alte Pappschachteln, die irgendwie draußen liegen von, nicht alt, sondern leere Pappschachteln von Sachen, die man kaufen kann. Hat dann hinten ein Lager mit möglichst irgendwie ein, zwei Mitarbeitern, die, wenn man vorne was bestellt, die Karten nach vorne reichen, dass man die kaufen kann. Auf irgendwie, ob das auf dem Panel ist oder ob es in so einem alten Ordner ist zum Durchschauen. Ich persönlich finde den Panel halt schöner, aber es gibt auch Leute, die wollen durchschauen, ist auch okay. Und dementsprechend sowas in der Richtung und dann halt viel Fläche zum Zocken.
Ja.
Und dann halt jeden Tag mehrere Events gleichzeitig, auch immer wieder on top sein. Promos natürlich ein großes Thema. Wenn es Local Game Stores gibt, die irgendwelche Promos haben, weil sie halt irgendwie einen Standard-Showdown angemeldet haben, dass sie das auch machen. Und auch wenn es nur 5 Leute sind, dann ziehen die das durch, dann kriegen die Leute halt die Promos und so weiter und so fort. Ja. Und das finde ich halt sehr, sehr gut, wenn sich da ein Store sich drauf konzentrieren kann, der sauber ist, aufgeräumt ist, viel Platz zum Spielen hat und eben nicht alles voll mit Regalen, Ware und Schränke vollgeräumt ist, sondern man die Sachen schön sauber bestellen kann oder eben vorher irgendwie anfragen kann und so weiter und so fort. Und solche Stores habe ich auch schon mehrfach gesehen. Eben nicht jeder Store ist so, sondern die wenigsten. Da möchte ich einmal tatsächlich jemanden raushebe, den ich sonst selten raushebe. Und zwar tatsächlich der Trader in Reken, der einen sehr krassen Event-Store aufgezogen hat. Sehr, sehr schön tatsächlich, wie er da mit der Fläche umgeht. Das ist wirklich ein schöner Store, muss man einfach sagen. Es gibt auch andere schöne Stores. Also jetzt nicht alle bashen. Ja, ich bin in sehr, sehr vielen Stores unterwegs gewesen in Deutschland. Auch Ultra Comics, riesengroß, aufgeräumt, sauber, über 5 Etagen, mega. Aber der macht halt mehr als nur Karten.
Ja.
Battlebären, ähnliches Prinzip, auch mit Tabletop. Babyspiele, auch ein wunderschöner Spieleladen, macht aber auch Brettspiele und so. Deswegen, ich habe jetzt mal rein auf Kartenspiele runtergerechnet. Ja. Und ich glaube, das ist einer der besten, wenn nicht der beste, wenn es rein um Kartenspiele geht, von denen, die ich so kenne. Ja. Wenn ihr was anderes habt, ladet mich ein, dann gucke ich mir das auch mal an.
Ja, Keep Seven, muss man ja, glaube ich, auch noch erwähnen, ist auch sehr schöner Laden. Also, ja, ich bin gerade überlegen, ich glaube, was
mir... Aber es ist dasselbe Prinzip ja auch.
Ja, natürlich. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist, Klar, so ein Laden soll natürlich auch mal Austragungsort von den offiziellen Events sein, von FNM, von Preview, Pre-Release-Geschichten und so weiter, und auch Commander Nights und sowas, Commander Parties. Aber was ich geil fände, wäre, wenn so ein Laden noch mal eigene Events dann auch startet. Also,
ja, ja, klar.
Ein Ding, was ich halt immer wieder sehe, ist, wenn alte Precons, egal ob Commander oder Pioneer oder Standard, rumliegen, nimm die einfach, pack sie quasi auf den Tisch, sag, hey, reduzierter Preis 10% oder so, und wir machen draus ein Event. 3 Runden Chaos Precon Battle oder sowas.
Ja.
Und das hat halt so einen Vorteil, dass du aber auch quasi neue Leute so ein Incentive gibst, dass sie mal Pioneer oder Standard oder was auch immer gerade rumliegt, halt mal spielen.
Was gibt's denn für Decks für Pioneer, Standard? Ich dachte, jetzt nur von Commander Precon.
Es gibt tatsächlich noch alte Challenger-Decks, die noch rumfliegen.
Was? Challenger, was?
Ja, ja, ja.
Ketzerei.
Oder solche Sachen. Oder selbst mit Commander, dass man halt da sagt, hey, man merkt, man sitzt auf ein paar Commander-Decks irgendwie rum, dann hab irgendwie, ne, wie du schon meinst, mit Promos oder sowas bedeckt. Man kann ja auch mal irgendwie gucken, dass man, also es gibt ja so viel Werbungsmaterial wie Poster oder Standings, die man ja auch alle vergeben könnte, theoretisch als Laden, wenn man sie nicht mehr braucht. Und ich glaube, auf da könnten,
darf man das ja auch tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel aus Wipper Fürth, habe ich den vom Intergalaktischen Handelsposten, die haben mir das Assassin's Creed Poster zugeschickt, nachdem die Season vorbei war. Da habe ich mich mega drüber gefreut.
Genau, und ich meine, solche Dinge brauchen halt einfach Aufwand und du brauchst auch die Community, die das auch aufnimmt, aber ich glaube, dass sich das halt eben lohnen würde, wenn man kreativ mit Sachen umgeht, wo man dann noch vielleicht ein bisschen, ne, man kriegt vielleicht ein altes Commander-Deck für einen leichten Discount, vielleicht würde man es online günstiger kriegen, aber dieses Spielerlebnis von wegen, du kommst zusammen mit neuen Leuten, das fände ich halt einfach stark und ich finde es halt komisch, dass das nicht so häufig passiert tatsächlich. Die nächste Frage kommt von Jupp the Second. Der fragt, hat Standard noch eine Zukunft oder ist Commander das einzig Wahre? Ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, worauf der Gute hinaus möchte, ist, lohnt es sich denn überhaupt, sag ich mal, in Standard von der Seite von Wizards of the Coast irgendwie noch zu gehen? Oder sagt man, okay, man baut alles auf Commander?
Ich glaube, man muss eine Mischung haben. Commander ist die Zukunft von Magic. Das habe ich in mehreren Blackie Talks, die ich bei mir auf dem Channel mache, auch schon gesagt. Meiner Meinung nach. Denn Commander bringt Leute zusammen. Commander ist das Gathering, was wir halt haben. Aber nicht jeder möchte 4 Stunden lang an einem selben Tisch sitzen und nur doof rumdümpeln. Und nicht jeder hat Lust, 100 Karten zu mischen, an die Leute jetzt schon anfangen, spiel doch CDH in die Kommentare zu schreiben. Sondern manche Leute wollen eben auch mit Deck-Restrictions, die nicht nur One-Offs sind, sondern eben auch aus bestimmten Sachen mit Four-Offs und kleineren Decks und Sideboarding, was ja auch ein Riesenfaktor ist. Also ich kenne so wenig Leute, die mittlerweile gut Sideboarden können. Wir haben ja bei uns eine riesengroße Legacy-Community und die meisten Leute kommen zu mir und sagen, Blackie, erklär mir Sideboarding. Ich habe keine Ahnung vom Sideboarding.
Ja.
Weil die Leute es verlernt haben. Und das ist eine so wichtiger Teil des Spiels, dass ich sage, das wird dafür sorgen, dass Standard oder auch andere Formate wie Pioneer, Modern oder auch Legacy bestehen bleiben werden. Trotzdem sind wir bei 99% Commander, meiner Meinung nach, random Zahl. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da auch bei bleiben werden. Und es wird irgendwann so sein, dass Magic zu Commander wird und die, wie wir es aktuell haben, wenn wir von Magic reden und sagst, ja, 60-Karten-Decks ist unser. Wenn wir über Magic reden, denken wir an 60-Karten-Decks. Und es gibt aber so, so viele Leute, die das eben nicht tun, die halt, wenn ich mit denen über Magic rede, über 99 Karten plus Commander denken. Ja. Und ich glaube, das wird die Zukunft werden, dass die Leute das als den Standard sehen und uns als 60-Karten-Constructed-Spieler, als die komischen Leute, die da hinten im Laden was anderes mit diesen wunderschönen Commander-Magic-Sachen machen.
Was halt schade ist, weil wir sehen ja jetzt gerade mit halt Store Championship, mit den Spotlight Series, die wir im Podcast besprochen haben, dass halt wieder so ein gewisses Aufbäumen von Standard und auch von Constructed eben bringt. Also dass das halt auch gerade gewünscht ist und das deswegen glaube ich halt, dass Commander nicht das einzig Wahre ist, also zumindest für mich nicht, weil ich glaube, Commander ist halt ganz nett, um Low-Maintenance Magic zu haben, im Sinne von, man kann sein Commander-Deck auch mal für 2 Monate nicht anrühren und hat trotzdem eine relativ gute Zeit an einem Commander-Tisch, so. Wohingegen halt Standard ist halt so dieses, da verbeißen sich Leute, da gehst du halt richtig rein, das ist so, dass das Mythic Raiden in World of Warcraft oder ne, das sind halt da, wo halt die Skills auch wirklich gehoned werden und wirklich geführt werden. Und ich gebe zu, dass halt Standard super lang auch von unserer Seite aus vielleicht ein bisschen belächelt wurde, weil, ne, wer spielt denn überhaupt noch Standard? Aber ich hoffe tatsächlich, dass Standard auch wiederkommt und dass tatsächlich gute Gründe gibt, auch für uns nochmal zu sagen, hey, vielleicht, keine Ahnung, gibt's ein hier Spotlight in der Nähe, wo man hingehen möchte, und dafür schiebt man mal ein Standarddeck zusammen, guckt, wie weit man kommt, weil das hat man ja auch früher quasi mit regionalen Turnieren halt ebenso gemacht. Und deswegen glaube ich schon, dass Standard wichtig ist für Magic. Das Commander ist auf jeden Fall ein großes Thema und es wird auch immer ein großes Thema bleiben, aber ich glaube, es würde irgendwann dazu führen, dass das ganze Thema Magic einfach, ja, ein Großteil von Magic würde so platonen und einfach nicht große Relevanz haben, weil Commander unter denselben Krankheiten leidet wie halt jedes Non-Rotating-Format und gerade wie jedes Eternal-Format, dass irgendwann hast du die stärkste Karte von einem Effekt gehabt und dann kannst du es halt nicht mehr toppen, außer du pushst die Boundaries immer weiter und weiter. Und das ist dann halt der Punkt, wo viele Leute wieder aussteigen und sagen, Commander ist mir zu power creepy oder ich möchte nicht gegen Free Spells spielen oder ich möchte nicht gegen Stacks Pieces spielen oder sonst was.
Universes Beyond spielen.
Oder ich möchte nicht gegen Universes Beyond spielen. Und ich finde, da ist halt wichtig, um halt auch noch eben Turnier Magic auch zu fördern. Und der Weg dahin muss meiner Meinung nach eben über Standard laufen, weil selbst Pioneer ist ja auch quasi ein Auffangbecken für Standard Decks und
für eine gewisse Zeit. Das ist das, was Modern eben auch war.
Ja.
Bis halt irgendwann das zu groß wird. Und dann wird's neues Pioneer geben müssen.
Ja, vermutlich in 5 oder so Jahren, zehn Jahren.
10 Jahre hat's ja bisher immer ganz gut funktioniert. Also wir haben ja 10 Jahre, dann hatten wir 10 Jahre Modern, dann hatten wir 10 Jahre Pioneer, jetzt.
Wir schauen mal, wie es in 10 Jahren so aussieht. Aber genau, das soweit zu der Frage. Und vielleicht noch eine letzte Frage von Gabba. Meint ihr, dass es gut ist, dass Schwarz mittlerweile so viele, wenn auch häufig im Vergleich zu anderen Farben, schlechte Enchantment-Removal hat? Also wahrscheinlich geht's darum, Feed the Swarms, glaube ich, das große 2-Mana-Removal. Es gibt so 3-Mana-Sachen mit Sacrifice in Enchantment. Also es gibt schon so leichte Sachen. Ich weiß nicht, ob es so viele sind, aber es sind immer mit immensen Downsides. Ist das was, was du beobachtest? So, wir hatten jetzt auch gerade letzte Woche über Color Pie gesprochen. Ist das was, wo du sagst, wenn es zu gut wird, wird Schwarz auch zu stark?
Ich weiß leider nicht, wie genau man das einschätzt, weil Schwarz hatte immer schon ein paar Sachen drin. Ich find's ehrlich gesagt ein bisschen weird, dass man sagt, das sind so viele. Also ja, man hat sowas wie Feast of Dreams, wo man Enchantment-Creatures zerstören kann oder so. Mhm. Aber es gibt den Beholder, der sagt, jeder geht, da muss ein Enchantment opfern. Aber das ist ja auch kein richtiges Removal. Also es ist eigentlich fast nichts da, ja. muss ich jetzt sagen. Also es ist wenig. Also es gibt noch Early Winter aus dem Loomborough für 5 Mana, wo man es opfern kann. Aber ganz im Ernst, es ist nicht viel. Und ein bisschen was darf man haben. Also
und Invoke Despair war halt gerade im Pioneer sehr viel gespielt. Aber ist halt auch, was ist das, 5 Mana für, wer muss sacrificen und es hat noch ganz viele andere Effekte obendrauf.
Ja, genau.
Also Enchantment Removal ist, glaube ich, immer noch ein Problem für Schwarz, definitiv.
Absolut. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Schwarz da übermäßig bevorzugt wird, sondern das, was wir auch letztes Mal im Video gesagt haben, jede Farbe bekommt irgendetwas, wo sie schlecht drin ist, was sie aber trotzdem können muss.
Ja.
Das ist halt der Punkt. Ich warte noch auf Rot Live Gain. Aber durch Commander und dadurch, dass es halt so den Color Pie halt durcheinander wirft, weil es sonst zu einseitig und lastig wäre, zum Beispiel auf Grün, müssen die anderen Farben eben auch was bekommen, um sie kompatibel zu machen. Die Karten sind nicht gut, die Karten sind nicht crazy broken, sie sind halt da und man kann sie spielen, wenn man das wirklich möchte.
Ja.
Und dementsprechend sage ich halt, ganz im Ernst, nee. Also Schwarz wird da nicht bevorzugt, Schwarz ist da auch nicht die crazy starke Farbe, weil sie Enchantment removen kann, sondern es ist halt eine der Farben.
Man könnte halt auch genauso gut fragen, ist es fair, dass Blau alles bouncen kann? Also es gibt ja
Weiß Karten zieht.
Oder das Weiß Karten zieht, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ich weiß noch aber, dass als eine Common aus Theros Beyond Death, Farikas Liberation, das ist ein 3-Mana Instant, choose one aus 2 Modi, target opponent sacrifices a creature oder target opponent sacrifices an enchantment. Das damals war das so richtig krass in der Preview-Season, wo man sagt, okay, Schwarz Enchantment Removal, das ist eigentlich so ein No-Go. Aber wie du schon sagst, ich glaube, die Karte hat maximal Sideboard-Play gesehen für eine gewisse Zeit. Feed the Swarm wird in Constructed gerade nicht viel gespielt. Also wenn dann halt sowas wie Invoke Despair, was es quasi schon nebenbei aus Versehen mitmacht. Aber ja, es ist schon so, dass jede Farbe braucht in irgendeiner Form Antworten in einer eigenen Art. Und Feed the Swarm ist, glaube ich, schon sehr nah daran, zu gut zu sein, weil es auch gleichzeitig noch Creature Removal ist. Aber auf der anderen Seite, ja, irgendwie muss man es halt lösen. Und Schwarz-Identität ist halt so, man zahlt Leben für Effekte. Deswegen zu stark, nein. Aber wenn es jetzt irgendwann wirklich einfach straight up Target, Destroy Target Enchantment für 2 Mana oder so ist, dann würde man vielleicht wahrscheinlich sagen, okay, jetzt ist auch mal langsam gut. Aber ich glaube auch nicht, dass es das bringen würden, weil eine Schwäche braucht auch Schwarz und das ist halt momentan eben noch Enchantments. Aber das soweit zu euren Fragen im Ask Us Anything. Wenn ihr Fragen habt, die wir nächste Woche mal besprechen sollten, dann schreibt sie im Discord, im Radio Ravnica Discord, in den Thread Ask Us Anything und dann kommen wir dazu in zukünftigen Folgen. Und damit sind wir am Ende von Folge 258 angekommen. Und wenn ihr uns supporten möchtet, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne abonnieren auf YouTube oder dem Podcast folgen auf den Podcatchern eurer Wahl. Gerne liken, kommentieren und 5 Sterne vergeben auf Spotify zum Beispiel. Das hilft uns eben zu wachsen und gut dazustehen in der Online-Wahrnehmung. Dann haben wir natürlich Social Media, wir haben Instagram, wir haben Threads, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt nochmal vielen Dank an Holy für das Sponsoring dieser Folge und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/Radio Ravnica vorbeischauen könnt und Geld sparen könnt bei eurem Einkauf von Holy-Getränken mit den Codes Ravnica10 für 10% und Ravnica5 für 5 Euro auf das auf euer Ersteinkauf. Und natürlich nochmal einen weiteren besondereren Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer. Namentlich zu erwähnen ist der Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit wahrscheinlich den ersten Previews aus Duskmorn. Ist es schon wieder soweit. Und was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.